Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir hatten uns ja eigentlich schon verabschiedet für dieses Jahr, zumindest für diese Vorweihnachtszeit. Aber wir haben nochmal eine kleine Sonderfolge für euch, die wir euch jetzt quasi vor Weihnachten nochmal präsentieren wollen. Der Titel sagt es schon, es geht um den deutschen Frauenhandball. Wir wollen uns mit der Situation dort beschäftigen, denn wenn wir uns daran erinnern, die EM ist ja wieder nicht so ganz zufrieden abgelaufen. Man hat sich wieder ein bisschen mehr erhofft, ist wieder früh gescheitert, hatte Spiele mit dabei, die uns wirklich kopfschütteln zurückgelassen haben. Wir haben das ja hier sehr, sehr deutlich analysiert auch. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir wollen uns mal die Zeit nehmen und die Situation analysieren. Was läuft gut, was läuft schlecht, was muss man besser machen, was soll besser gemacht werden? Dazu haben wir uns verschiedene Gäste eingeladen. Einmal natürlich die DHB-Seite mit Axel Kromer, der uns Fragen und Antwort stehen wird zu den neuen Ideen des DHBs. Aber natürlich auch andere Experten, die mit dabei sind. Ferenc Schrott, Geschäftsführer der TuS Metzing, will uns ein bisschen einen Einblick geben in die Entwicklung der Liga. Wir haben mit Laura Steinbach eine Ex-Nationalspielerin, die selbst aus ihrer Erfahrung berichten kann, was ja dort gut gelaufen ist, woran man noch arbeiten muss. Zumal ja auch ihr Ehemann Iker Romero ja auch selbst Trainer ist, also hat man auch noch eine gewisse Trainerperspektive mit dabei, die wir aber auch nochmal im Speziellen für den Frauenbereich haben mit Thomas Zeitz, der Trainer von den Weibling Tigers, über den wir natürlich sprechen wollen. Den Auftakt wollen wir aber machen mit Axel Kromer. Deswegen ganz herzliches Willkommen an Axel Kromer.
Guten Tag.
Ja, Herr Kromer, die Handball-EM der Frauen liegt jetzt so rund 3 Wochen zurück. Sie haben sich mit Sicherheit Zeit genommen, um das Ganze nochmal in Ruhe zu analysieren. Wie fällt jetzt mit etwas Abstand Ihr Fazit zu dem Turnier aus?
Ja, also zum einen ist natürlich die Analyse in allererster Linie erstmal Aufgabe des Trainergespanns. Da ist auch schon sehr viel geschehen und auch schon sehr viel vorgestellt worden. Wir sind natürlich auch während des Turniers schon im engen Austausch gewesen. Ja, und müssen konstatieren, dass es einige Mannschaften gibt, die auch die Medaillen miteinander ausgemacht haben, die noch vor uns sind, die vom Leistungsvermögen im Normalfall von uns in der Regelmäßigkeit der Spiele nicht bezwungen werden können. Und danach kommt eine relativ breite Folgequalität, in der wir uns auch befinden. Und deswegen sind wir dann auch in der Ebene gelandet, wo wir vom Leistungsvermögen her naturgemäß aktuell noch hingehören. Allerdings hätten wir natürlich auch die Hoffnung gehabt, den einen oder anderen Highlight-Punkt zu setzen und womöglich dann mal in die Phalanx der Großen dann auch mal mit vorzustoßen, was wir uns ja auch als langes Ziel natürlich gesetzt haben, um da auch wirklich hinzugehören.
Ja, können Sie sich dann auch in dem Sinne auch zum Beispiel so erklären, weil wenn wir uns das Spiel angesehen haben, war es ja dann viel offensiv, wo dann viel über Alina Geisels und auch natürlich auch über Emily Bölk lief, warum dann gerade zum Beispiel die rechte Seite ist ja bei der Turnier irgendwie so überhaupt nicht reinkommen, unsere Linkshänderin. Gibt es da schon für Erklärungsansätze, warum vielleicht dann auch Leistungsträgerin wie Jenny Behrendt nicht so ja, ihre Topform hat abrufen können während des Turniers?
Ja, also es ist sicherlich jetzt nicht pauschal zu beantworten, warum die rechte Seite, sprich die Linkshänderin, jetzt irgendwie nicht ihr eigenes Leistungsvermögen in der Konstanz abrufen konnten. Es ist sicherlich so, dass wir von vornherein auch gewusst haben, dass wir sowohl auf rechts als auch auf links außen auch unsere langjährigen erste Spielerinnen dann auch nicht dabei haben konnten und wir ohnehin auf der Außenposition, das muss man einfach auch anerkennen, international nicht die großen Stars haben, die auf die es alle Nationen schauen und sagen, außen von Deutschland darf man nie zum Wurf kommen lassen. Also da hat mit Amelie Berger auf rechts außen, mit Antje Lauenroth oder Antje jetzt auf links außen, Antje Döll, hat uns Qualität gefehlt, das ist richtig. Und so dass praktisch die Spielerinnen, die dann in die erste Reihe gerutscht sind, jetzt in manchen Spielen wirklich auch auftrumpfen konnten, aber auch keine Konstanz auf absolutem internationalen Spitzenniveau zeigen konnten, das ist richtig. Und mit Julia Maitow, unsere etatmäßige Stammspielerin auf Rückraum rechts, ist auch der Julia auch klar, dass sie für ihren Verein schon deutlich bessere und konstantere Leistungen gezeigt hat, als sie es in diesen Spielen bei der EM getan hat. Eine Erklärung dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, ich unterbreche noch, das ist sicherlich eine Sache, die hängt damit zusammen, dass die Spielerinnen in die Verantwortung genommen werden, dass es sicherlich auch eine größere Verantwortung spürbar ist für Spielerinnen, die dann das Nationaltrikot tragen, als wenn sie das Vereinstrikot tragen, auch wenn dort natürlich gerade bei den vorher genannten Linkshänderinnen aus Bietigheim dann eben auch große Spiele anstehen und auch große Spiele schon stattgefunden und auch erfolgreich gestaltet werden konnten, wo auch ein Druck da gewesen ist, keine Frage, aber das ist dann wohl nochmal ein bisschen eine größere Last.
In Es ist ja jetzt so, wenn wir uns auch die letzten Jahre auch immer wieder angucken, sind ja so ein bisschen so diese Probleme bei den Mannschaften, also dass man immer sich so ein bisschen mehr erhofft hat, aber dann ist nicht so ganz das Ziel erreicht hat, was man sich so vorgenommen hat, dass es auch immer wieder so ein bisschen im offensiven Bereich liegt. Wie liegt es einfach daran, dass der deutsche Frauenhandball dann diesen letzten in finalen Schritt dann nicht machen kann? Oder wie erklären Sie, dass die immer so diesen ganz große Erwartungen, die man so ein bisschen hatte, so ganz erfüllen konnte?
Also von ganz großen Erwartungen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir nie gesprochen. Wenn wir von Zielen sprechen, dass wir einfach auch vorhaben, in die Medaillen mal vorzustoßen und natürlich in jedem Turnier auch die Chancen sehen dafür, dass es passiert, heißt es das nicht, dass es die Erwartung auch ist. Es ist klar, ich habe vorher schon mal angesprochen, es gibt Mannschaften, die wie Frankreich, Schweden, Norwegen, die definitiv ein anderes Leistungsniveau in der Konstanz abrufen können. Aber auch diese Mannschaften können wir natürlich auch mal schlagen, aber eben sehr unregelmäßig. Aber trotzdem ist natürlich die Hoffnung und das Ziel da, das auch beim großen Turnier zum richtigen Zeitpunkt mal zu schaffen. Deswegen ist es aber nicht, sage ich mal, so eine riesengroße Enttäuschung, wenn man dann gegen Norwegen, was jetzt nicht der Fall war, aber dann also auf diesem Niveau oder gegen Frankreich, dann in den wichtigen Spielen dann auch nicht gewinnt, sondern das ist eigentlich das Normale aufgrund des vorhandenen Leistungsniveaus. Aber wir haben das Ziel, das zu schaffen, sowohl, dass wir unser Niveau auf das gleiche Niveau heben, also unsere Spielerqualitäten, unsere Mannschaftsqualität hier zu erhöhen. Und wenn das noch nicht gelungen ist, dass trotzdem das Ziel als Außenseiter auch mal ein Spiel zu gewinnen gegen die Großen, um dann eben in die Halbfinals vorzustoßen.
Man hat es auch immer wieder geschafft. Man hat ja auch gegen die Niederlande sehr, sehr gut gespielt, zum Beispiel. Also von daher, da schafft man das da auch dann definitiv schon. Sie haben angekündigt, Sie wollen ein bisschen was ändern. Wir sind ja sowieso beim DHB im Jahrzehnt des Handballs, wie man es so schön sagt. Haben jetzt auch für auch ein bisschen die Beiträge erhöht, um dann ein bisschen auch finanzielle mehr Möglichkeiten zu haben. Was sind so Punkte, wo Sie ansetzen, um zu sagen, okay, das müssen wir machen, damit der deutsche Frauenhandball dann auch diesen nächsten Schritt halt machen kann, um dann vielleicht auch konstant mit diesen großen Nationen mithalten zu können?
Ja, das sind verschiedene Schritte, die in der Summe aber natürlich schon der Reform sehr ähnlich kommen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir es schaffen, dass wir noch mehr Spielerinnen der A-Mannschaft auch in die Bundeswehrförderung bekommen. Wir haben da eine Vereinbarung mit der Bundeswehr getroffen, dass wir eben noch mehr Plätze bekommen, dass Spielerinnen sich, die jetzt vielleicht nicht bei den solventesten Vereinen Deutschlands auch Handball spielen, voll und ganz auf die Handballkarriere konzentrieren können, nicht nebenher noch berufliche Tätigkeiten ausüben müssen oder zumindest ein intensives Studium nehmen müssen, was natürlich zum dualen Karriere auch organisieren auch gehört, aber sicherlich kann man das in einer großen Intensität mit Zeitdruck tun, aber man kann sich auch ein bisschen langsamer gestalten. Da haben wir Plätze in der Bundeswehr geschafft, um auch gerade für die Qualifikation Olympische Spiele und auch mit dem Fokus auf die Heim-WM der Damen 2025 eben da beim aktuellen Kader schon eine höhere Fokussierung und Professionalität hinzubekommen. Dann haben wir mit der Liga den Grundlagenvertrag diskutiert und ausgehandelt und haben da dafür gesorgt oder sorgen dafür, dass wir auf der Saison 24/25 im Prinzip eine kleinere Bundesliga der Frauen haben mit 12 Mannschaften in der ersten Liga, mit 16 Mannschaften in der zweiten Liga. Wir haben dann auch den Unterbau ein bisschen verändert. Das heißt, es gibt die Möglichkeiten, dass Ersatz- und Reserveteams eben auch noch höherklassig spielen können, dass Spielerinnen, die den Sprung noch nicht in die erste Mannschaft geschafft haben, aber trotzdem deswegen jetzt nicht die leistungssportliche Struktur, die in diesen Vereinen dann auch aufgebaut werden soll, verlassen müssen, um Spielanteile bei Zweitligisten zu bekommen oder bei Drittligisten zu bekommen, die womöglich das leistungssportliche Umfeld noch gar nicht darstellen können. Das ist sicherlich auch jedes Mal ein Einzelfall zu bewerten. Also es sind nicht alle Zweit- und Drittligisten gleich professionalisiert, das ist auch richtig. Da haben wir eine Änderung angesetzt und unser langfristiges Ziel ist eben auch, dass wir auch als Deutscher Handballbund mithelfen, zusammen mit den Vereinen und Landesverbänden, dass wir die Qualität der Spielerinnen, die dann in die Spitze vorstoßen, immens erhöhen. Und wir reden seit Jahren davon, dass wir momentan oder dass wir seit Jahren haben wir im Prinzip, wie vorher angesprochen, auf den Außenpositionen nicht die Spielerinnen, die jetzt international für großes Aufsehen sorgen. Trotzdem sind es ganz klar unsere Besten, die wir mitnehmen. Das ist keine Frage. Deswegen auch soll es auch keine Kritik an das vorhandene Personal sein, sondern wir haben das Ziel, da mehr Qualität zu entwickeln. Und das ist einfach in den letzten Jahren auch sehr schwierig gewesen, weil die Nachwuchsförderung im Frauen- und Mädchenhandball einfach auch sich auf sehr, sehr viele Vereine auch verteilt. Es gibt dann wenige hundertprozentige Leistungszentren, wo sich eine große Ballung von leistungsstarken und leistungsfokussierten Spielerinnen eben auch darstellt. Und demzufolge werden oft auch Talente, die auf den Außenpositionen auch langfristig entwickelt werden sollten, dann immer wieder auch bei den kleineren Vereinen auf den Rückraumpositionen lang ausgebildet. weil sie da einfach auch spielwirksamer sind im Nachwuchssport. Also wer im Rückraum spielt, hat eben deutlich mehr Möglichkeiten, ein Spiel zu prägen, als jemand, der auf Außen spielt. Und da wollen wir mit unseren Leistungszentren, die wir planen, Bundesstützpunkte, möchten wir einfach helfen, dass sich Spielerinnen während der Woche voll und ganz auf ihre langfristige Karriere vorbereiten können, von Montag bis Freitag wohnen, lernen, Schule und natürlich dann trainieren und Körperpflege, alles an einem zentralen Ort machen. Und dann aber am Wochenende wieder zu ihren Vereinen und zu den Vereinen, die sie dann auch auswählen, gehen, um dann dort ihre Vereinsleistung zu bringen. Und das ist unser Ziel. Das ist ein großes Ziel, weil das, wie Sie vorher angesprochen haben, eben auch wirtschaftliche Mittel verlangt, die wir dann eben aus verschiedenen Rekrutierungen dann eben auch einholen müssen und dann für die Nachwuchsförderung im Leistungshandball der Frauen auch zu investieren.
Jetzt haben Sie mir meine Frage schon weggenommen, denn ich wollte auch fragen, warum im Frauenhandball die Außenpositionen stärker, also nicht so gut stark besetzt sind wie bei den Herren, weil das ja irgendwie schon, also ich meine, bei den Herren haben wir wirklich eine enorme, ja, starke Außenposition, sowohl links als auch rechts, viele Spieler, die da wirklich man auch gut reinsetzen kann und das halt bei den Frauen nicht so sind, aber das ist natürlich der Punkt, den Sie jetzt schon erwähnt haben, mit ja, dass dann vielleicht in kleineren Vereinen diese Spielerinnen, die vielleicht auf Außenpotenzial haben, dann eher im Rückraum landen. Was sind dann vielleicht dann auch so Schwerpunkte, die Sie dann auch gerade in der Ausbildung halt setzen wollen, um halt dann wirklich diesen nächsten Schritt zu machen bei den Frauen? Ist das dann auch gerade vielleicht natürlich ein mentaler Aspekt, dass man dann auch in wichtigen Phasen so ein bisschen diese Ruhe dann auch behält am Ball, weil das wir auch durchaus ein oder andere Mal gesehen haben, dass dann gerade natürlich die Top-Teams in diesen entscheidenden Phasen halt ja machen, als ob sie irgendwie so keine Nerven haben, also wirklich sehr, sehr konsequent ihr Spiel durchziehen können.
Ja, also auch im mentalen Bereich arbeiten wir natürlich schon sehr lange. Wir haben ein sportpsychologisches Konzept im Handball, das gerade im Frauenbereich auch intensiv gelebt wird. Wir begleiten unsere Spielerinnen von Nachwuchs an mit Sportpsychologinnen, die dann eben auch Hilfestellungen geben in Verarbeitung von Drucksituationen, in falschen Erwartungen, aber auch in Störgrößen. Also Hilfestellungen, wie kann ich mit Störgrößen umgehen? Das sind Dinge, die natürlich auch als Themen bei uns immer wieder auch aufgerufen werden. Aber klar, es ist einfach eine Ausbildungsfrage und wir müssen halt dafür sorgen, dass die Spielerinnen dann eben auch unglaublich viele Erfahrungen auf der Außenposition eben auch sammeln können. Und das ist, wie ich vorher angesprochen habe, nicht immer gegeben, auch wenn trotzdem ich durchaus auch betonen möchte, dass die allermeisten Trainerinnen und Trainer auch in den Handballvereinen durchaus wissen, dass wir ausbildungsorientiert im Nachwuchsbereich arbeiten sollten und jetzt nicht nur das Ergebnis am Wochenende im Vordergrund sehen. Aber es sind auch Dinge, die kann man auch keinem zum Vorwurf machen, die dazu führen, dass es vielleicht Spieler gibt im männlichen Bereich, die neben den Trainingsreizen, die sie einfach in Umfängen mehr bekommen, weil sie mit sehr vielen starken anderen Spielern eben sich das Training teilen und dann eben auch außen agieren müssen, weil nicht alle im Rückraum spielen können, wie man müssen sagen in dem Moment. Aber das ist natürlich auch so, dass es schon so ist, dass in Summe nicht auf jede einzelne Persönlichkeit bezogen, schon auch die Kinder im männlichen Bereich einfach auch noch mehr Zeit auch selbstständig mit Ball verbringen und auch dann öfters auf den Sportplatz gehen im Sommer und sagen, ich mache jetzt noch ein paar Ballgeschichten, ob das Basketballspielen ist, Fußballspielen ist oder Handballspielen ist natürlich nicht ganz egal, aber sicherlich bringt auch die Spielerfahrung an anderen Ballgeräten dann irgendwo einen Fortschritt. Und dann ist es eben auch so, dass dann halt Jugendliche, die auf den Sportplatz gehen und Handball dabei haben, eben sich auch mal Ziele setzen, dass sie hinter der Torlinie stehen und trotzdem den Ball ins Tor reindrehen können. Das machen Kinder, männliche Kinder häufiger als weibliche Kinder. Das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man darstellen kann. Aber nicht ursächlich, dass wir keine Talente schaffen können, weil wir haben ja gerade eben gehört, andere Nationen schaffen das. Und das ist aber auch wiederum die Sache, die wir vorher einmal angesprochen haben. Wir möchten eben auch den Ligawettbewerb in der Qualität erhöhen. Durch die Reduzierung der Erstligamannschaften möchten wir eine höhere Wettkampfdichte erzielen. Und dann kommen eben auch Drucksituationen, die wir verarbeiten müssen als Spielerinnen, die wichtige Tore erzielen müssen. Das ist auch ein Erfahrungsschatz, den man sich im Liga-Alltag sammeln kann. Und da wollen wir eben auch einen Beitrag durch die Reform zu leisten.
Großes Thema ist mit Sicherheit auch so ein bisschen die mediale Reichweite vom Frauenhandball, während wir natürlich bei den Herren die Großturniere immer bei ARD, ZDF mit dabei haben, ist es ja bei den Frauen natürlich eher nicht so mit dabei. Auch ansonsten Spielberichte sieht man auch nicht immer so groß auf den großen Sportportalen. Inwieweit arbeiten Sie da auch natürlich mit der Liga in Hand, um dann zu gucken, dass dann halt auch mal so ein Boom entstehen kann, wie es jetzt bei der Frauen beim Frauenfußball ist, wo ja durch die EM natürlich ein riesen Boom entstanden ist und viele Mädels jetzt gerne Frauenfußball machen wollen?
Ja, also da gibt es sicherlich zwei Faktoren. Zum einen die HBF, die hat ihren Firmensitz in der gleichen, im gleichen Haus wie der Deutsche Handballbund. Wir arbeiten also demzufolge allein schon räumlich sehr kooperativ zusammen und haben natürlich viele Dialoge, die auch gemeinsame Ziele beinhalten. Und generell ist es aber so, dass die Liga ja einen Mediavertrag hat, den sicherlich auch immer wieder hinterfragt. Und jetzt aktuell kommen eigentlich einige wenige Spiele auch auf Eurosport zu sehen. Ist leider auch bei den meisten Haushalten nicht auf den ersten drei Senderplätzen gespeichert. Aber ansonsten finde ich schon mal sehr wertvoll, dass jedes einzelne Frauenhandballspiel über Sportdeutschland TV dann eben auch gezeigt und gestreamt wird und auch mit Kommentatoren besetzt ist, sodass man da schon sagen kann, es gibt die Möglichkeit, Frauenhandball zu gucken, was ganz wichtig ist für unseren Nachwuchs, eben auch Vorbilder zu verfolgen. Und zum anderen ist natürlich das allgemein, wie Sie angesprochen haben, ein großes Problem im deutschen Sport, dass zwar in vielen Gesellschaftsbereichen darüber diskutiert wird, dass wir die Gleichstellung vorantreiben sollten. Und da steht da, glaube ich, auch jeder dahinter. Da bin ich von überzeugt, und dass wir gibt Themen wie Equal Pay und so weiter und so fort, aber dann sind die Reporter oder die Medienanstalten, die das auch immer wieder einfordern, weil es einfach sehr opportun ist, dann aber auch nicht bereit, dann gerade diese Spiele und diese Damen dann eben auch zu präsentieren, denen eine Plattform zu bieten, weil logischerweise muss es eben auch wirtschaftliche Einnahmen geben, um eben auch Zahlungen tätigen zu können. Das ist nun mal der normale Kreislauf. Und wenn wir unsere Spiele nicht auf den großen Senderplätzen präsentieren können, haben wir sicherlich auch schwerere Möglichkeiten, Reichweite zu erzeugen. Und die Reichweite ist dann auch wiederum wichtig, um Sponsoren zu akquirieren, um dieses Geld der Sponsoren dann in die Förderung des Frauensports eben auch weiterzugeben.
Ja, genau, da bin ich absolut bei Ihnen. Deswegen machen wir auch im Podcast ja immer dieses regelmäßige Männer und Frauen, einfach weil wir halt auch der Meinung sind, dass halt Frauenhandball natürlich auch ein Thema ist, was ja enorm spannend ist, was es natürlich auf jeden Fall auch drüber verdient zu sprechen. Sie haben angesprochen Sponsoren. Können Sie uns vielleicht nochmal kurz mitnehmen? Gibt es getrennte Sponsoren beim DHB für Männer und Frauen oder sind die meisten Sponsoren eigentlich sowohl Männer als auch Frauen aktiv?
Ja, es ist sowohl als auch. Wir haben Gott sei Dank unsere großen Partner im Prinzip inzwischen dafür gewinnen können, dass sie auch sich dafür interessieren, dass die Frauen ihr Logo auch auf den Trikots tragen. Das ist sicherlich auch ein Verdienst dadurch, dass unsere Frauen inzwischen auch gut vermarktet werden. Wir geben uns da ja auch größte Mühe, unsere Länderspiele der Frauen auch in einem tollen Rahmen stattfinden zu lassen. Wir hätten uns immer wieder noch mehr Zuschauer erhofft und auch arbeiten auch daran. Aber das Setting bei Länderspielen ist dann doch, finde ich, wirklich aller Ehren wert. Und es ist schon ein tolles Umfeld, wo die unsere Länderspiele auch stattfinden und wo sich die Firmen auch präsentieren können. Und zum anderen ist es natürlich, glaube ich, auch in der heutigen Zeit ja auch für Firmen wichtig, eben genau mit diesem Statement eben auch zu zeigen, dass sie sich eben für beide Geschlechter hier intensiv einsetzen. Und es ist sicherlich nicht gerade rühmlich für eine Firma, die sagt, ich möchte nur beim Männersport präsent sein und der Frauensport interessiert mich nicht. Diese Sponsoren haben wir Gott sei Dank nicht. Im Gegenteil, wir haben sogar noch Partner, die sich auch exklusiv für die Frauen engagieren.
Okay, das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Ja, wir werden natürlich weiter genaues Auge drauf haben, wie die nächsten Schritte im deutschen Frauenhandball sind, bei den großen Nationalmannschaften natürlich und auch, wie sich dann das Team entwickeln wird. Vielen lieben Dank, Herr Krohmann, dass Sie heute die Zeit genommen haben, um uns ein bisschen über das Thema zu sprechen. Und ja, viel Erfolg in den kommenden Wochen und Monaten bei Ihrer Arbeit.
Vielen Dank, Ihnen auch schöne Tage.
Wir sind aber noch längst nicht zu Ende, sondern natürlich weitere Gäste, mit denen wir über das Thema sprechen wollen. Machen eine kurze Pause jetzt gleich weiter mit Thomas Zeitz und dann kommen noch Ferenc Schrott und Laura Steinbach. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ja, und jetzt, nachdem wir uns mit Axel Kromer ausgetauscht haben und natürlich auch ein paar Punkte schon angesprochen haben, wollen wir jetzt natürlich auch mal weitere Perspektiven in unserem Sonderfolge zum Frauenhandball hören und wollen uns dann auch natürlich mal mit einem Trainer beschäftigen, was man vielleicht in der Ausbildung bei den Frauen noch besser machen kann, damit der nächste Schritt passiert, in den nächsten Leistungsschritt, damit man mal wieder eine Medaille bei einem Großturnier holen kann. Ich habe mal dazu jemanden eingeladen, natürlich. Ihr kennt ihn, man kennt ihn schon von einer Ausgabe, die wir schon hatten im Sommer. Wer ihn noch nicht gekannt hat, wird ihn jetzt gleich kennenlernen. Thomas Zeitz, Trainer der Weibling Tigers. Hallo, Herr Zeitz.
Hallo.
Ja, du hast es dir schon angedeutet und wir hatten auch damals nach unserer Folge schon ein bisschen auch drüber geredet gehabt und wollen jetzt natürlich auch mal diese Möglichkeit nutzen, um ja mit jetzt 3 Wochen Abstand und euch mit da oft anzuschauen. Wie fällt denn so dein Fazit aus? Du hast mit dir das Turnier genauso verfolgt, wie wir alle auch zu dem Abschneiden der deutschen Mannschaft.
Ja, das ist immer so ein bisschen, ich finde, wir in Deutschland, wir neigen immer dazu, sehr viel in Schwarz und Weiß zu betrachten. Bei mir hat es dann schon eher auch ein paar Graustufen. Klar ist am Ende auch die Enttäuschung da, dass man es nicht weiter geschafft hat. Letztendlich, soweit ich das im Kopf noch habe, haben wir 3-mal gewonnen und 3-mal verloren.
Genau, ist richtig.
Hatten da durchaus so ein Highlight-Spiel wie die Niederlande dabei, aber genauso natürlich Spiele, die jetzt nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich finde, und jetzt bin ich schon ein bisschen länger dabei, wir drehen uns immer wieder so ein bisschen im Kreis. Ja, wir haben so eine Veranstaltung und dann sagen wir, oh ja, wir wollten ein bisschen weiterkommen, vielleicht Halbfinale oder Platz 5, 6, haben wir nicht geschafft. Die Diskussion haben wir immer wieder und dann wird dann kurzfristig mal draufgehauen, Qualität, Spielerin, Trainer vielleicht. Ich glaube, dass man da ein bisschen tiefer graben muss einfach und ja, in unserer grundsätzlichen Ausbildung mal drüber nachdenken müssen, einige Dinge zu verändern, um quasi diese Qualität, die wir uns alle gerne wünschen, halt auch aufs Parkett zu bekommen und dann bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, weil das beginnt ganz unten und braucht auch Zeit.
Natürlich, ich meine, seitdem ich Podcast bei meinem Sportpodcast mache und das darüber spreche, ist es gefühlt in jedem Jahr, wo ich mich über dieselben Themen bei den großen Turnieren mit den Frauennationalmannschaft beschäftige. Und wo man halt sieht, man dann, okay, gut, wann kommt da dieser nächste Schritt? Man hat jetzt talentierte Spielerinnen wie eine Alina Greisel, wie eine Emily Bölk, Xenia Smietz, die ja auch wirklich auch schon international für Furore gesorgt haben. Aber natürlich, was man auch, glaube ich, einfach sehen kann, dass einfach diese breite internationale Klasse, wie sie halt Mannschaften wie Frankreich, wie Norwegen und so weiter haben, ja einfach in der Form nicht da ist und dann natürlich, klar, muss man drüber reden, okay, inwieweit muss man die Bundesliga natürlich stärken oder halt aber auch dann in der Jugend dann ansetzen, damit man halt mehr hochqualitative Spielerinnen rausbekommt, damit dann halt eine höhere Masse einfach oben in der Nationalmannschaft ist.
Absolut, absolut. Und bin ich voll bei dir. Wenn man jetzt den aktuellen Kader mal betrachtet, dann sind es genau die Spielerinnen, die du eben genannt hast, die, glaube ich, auch auf dem internationalen Niveau performen, wo man sagen kann, wow, ja, da hat sich Alina sicherlich auch durch diese Veranstaltung jetzt noch ein bisschen mehr in den Fokus gespielt. Ja, Xenia macht das schon über Jahre und Emily ist jetzt auch schon 1-2 Jahre dabei, obwohl sie noch jung ist. Und das sind sicherlich Spielerinnen von internationalem Format. Ich finde, Kati Filter, finde ich, ist so auf dem Weg dahin. War jetzt mit der Leistung bei dem Turnier vielleicht auch durchwachsen, aber man berücksichtige das Alter. Ja, nichtsdestotrotz, und da hast du einen Punkt getroffen, ist es halt einfach so, und ich möchte jetzt mal vorweg sagen, das ist überhaupt keine Kritik an den Mädels, ne, weil die können nichts dafür. Jede von diesen Spielerinnen, die da steht, die gibt ihr letztes Hemd, um in Kombi mit Studium und so weiter, mit den Trainingsmöglichkeiten, die vorhanden sind, mit dem Know-how, was sie denn jetzt hat, da wirklich das Letzte rauszuholen. Aber wir sind in der Breite einfach, was die individuelle Ausbildung angeht, einfach zu schwach gegenüber Frankreich, gegenüber Dänemark, gegenüber Norwegen, auch gegenüber Ungarn. Ja, die werden auch kommen jetzt, die haben das dann auch irgendwann mal eingesehen, haben wirklich über Jahre gute Jugendarbeit gemacht. Das wird in den nächsten Jahren, wird Ungarn eine der Top-Nationen werden oder in diese Phalanx reingehen. Die Franzosen machen das schon seit Jahren. da ist einfach so, da wechselst du die Nummer 16 ein, ja gut, dann spielt die halt. Ne? Und Klar. Bei uns fängst du ab der Nummer 7, 8, 9 an zu überlegen, scheiße, was muss ich umbauen, damit das passt? Das liegt nicht an den Spielerinnen, sondern das liegt oftmals daran, dass du 17, 18-jährige Talente bekommst und feststellst, dass in der individuellen Ausbildung vorher so viel verloren gegangen ist und das kannst du nicht mehr aufholen. Wenn du als 17, 18-jähriges Talent nach Bietigheim, Metzingen, Dortmund gehst, dann musst du auch funktionieren, weil sonst fällst du hinten runter. Und dann zu sagen, wir müssen aber noch an Handlungsschnelligkeit, gewissen Täuschungsvarianten, Schlag-, Sprungwurfvarianten etc. arbeiten, das ist auf die Dauer dann echt schwierig. Und das müssen wir vorher angehen, 12, 13, 14. Ja, da nehmen wir unsere Außen, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich rede schon wieder zu viel, ich weiß, aber...
Ich wollte sowieso auf die Außen zu sprechen kommen, also von daher passt es perfekt.
Ja, perfekt, perfekt. Ja, also nehmen wir zum Beispiel unsere Außen. Also da ist jetzt die letzten Jahre Antje, die ich sehr persönlich kenne und sehr schätze und ich wirklich allergrößten Respekt habe, wie Antje Döll vorher Lauenroth sich da reingearbeitet hat und was für eine Karriere sie hingelegt hat. Aber Antje war lange unsere beste Linksaußen, das ist eine gelernte Kreisläuferin. Also die ist, das ist keine Außen, das ist eine gelernte Kreisläuferin, die hat früher im Kreis gespielt. Ja? Und die war in Deutschland die beste Linksaußen über Jahre. Das spricht absolut für sie, spricht aber auch dafür, dass wir, was haben wir sonst rausgebracht? Ja, und wenn du dann die Sprungtechnik, Wurftechnik und so weiter, Wurfvarianten, wenn du das vergleichst mit den Top-Nationen, dann musst du feststellen, dass wir da in der Ausbildung zu wenig spezifisch ausbilden in jungen Jahren. Ja, und das ist ein großes Thema, finde ich.
Jetzt ist es ja so, der DHB hat ja jetzt angekündigt, dass es jetzt ja mehr Landesstützpunkte geben wird, wo dann auch diese Top-Talente so ein bisschen mehr zusammenkommen sollen, ein bisschen mehr trainieren sollen, wirklich dann auch mehr positionsspezifisch einfach dann auch, vielleicht auch auf einem höheren Level dann auch einfach trainiert kann, weil man sich halt dann mit den Besten des Jahrgangs beziehungsweise natürlich darüber hinaus ein bisschen messen kann. Inwieweit ist das schon mal zumindest ein erster Schritt und wie weit muss man dann natürlich aber auch in der Trainerausbildung dann, der die Trainer darin mehr sensibilisieren, gewisse Dinge dann mehr zu fordern, damit die einfach diesen nächsten Schritt machen können in ihrer Entwicklung schon relativ früh.
Das ist ein absolut wichtiger Schritt, dass wir mehr Stützpunkte haben, die öfters mit den jungen Talenten auf einem hohen Niveau arbeiten können, wo auch das Know-how der Trainer, und auch hier möchte ich nicht falsch verstanden werden, wir sind dankbar in jedem kleinen Verein für jeden, der sich begeistern kann, junge Menschen zu trainieren, um Gottes Willen, ja. Aber es ist halt auch mal eine Tatsache, dass da meistens qualitativ natürlich nicht ganz unten die besten Trainer sind, weil die Vereine immer das meiste Geld in ihre aktiven Mannschaften investieren. Ja, und deswegen sind die Stützpunkte notwendig. Seit Jahren diskutieren wir darüber und es ist auch richtig, wenn man sagt, Deutschland ist ein großes Land, das ist nicht so einfach mit den Stützpunkten.
Natürlich aber, nicht.
Weißt du, wenn ich das jetzt seit 10, 15 Jahren diskutieren wir darüber, statt uns immer wieder zu erzählen, wie schwierig das ist, sollten wir Lösungen suchen, was wir machen können. Das ist jetzt ein erster Schritt, das zu machen mit den Stützpunkten, die jetzt angedacht sind. Und es müssen noch weitere Dinge müssen einfach folgen. Auch meiner Meinung nach muss diese Engstirnigkeit zwischen den Vereinen und auch Vereinen und Verbänden, die muss so ein bisschen verschwinden, wenn wir fürs große Ganze was haben wollen. Was ich damit meine ist, du wirklich gute Talente müssen an Standorte, wo sie regelmäßig optimal trainieren können. Ja, und das ist mir dann schon klar, dass ein kleiner Verein, der sein Top-Talent dann verliert, sagt, oh ja, es wäre aber schön gewesen, wenn sie noch hier bleibt. Ja, aber da in dem Fall geht es um die Ausbildung der Spielerin und es geht um die Zukunft, jetzt mal ganz hochtrabend gesagt, vom deutschen Handball und nicht um die Zukunft vom, was weiß ich, welchem Verein, der dann aber am Ende doch nur im Breitensport tätig ist, was aller Ehren wert ist, ne? Das auch nicht falsch verstehen. Aber wir sind zu engstirnig auch zu sagen als Verband, pass auf, in unserem Verband gibt es drei Vereine im Frauenbereich, ich sage jetzt einfach mal Blomberg, das und das, da werden die Spielerinnen gut ausgebildet, also kanalisieren wir das so, dass wir versuchen, die dorthin zu leiten. Und wenn sie nur Montag bis Donnerstag da sind zum Training, und am Freitag von mir aus wieder in ihrem Heimatverein gehen. So machen es die Holländer ja zum Beispiel mit ihren Stützpunkten. Ja. Ne? Und Und wir sollten aber in Lösungen suchen. Die letzten Jahre haben wir uns immer im Kreis gedreht und haben uns bemitleidet, dass wir das nicht können, das nicht können, das nicht können. Wir sollten mal überlegen, was können wir denn? Und das dann auch einfach mal machen, weil sonst wird es immer dabei bleiben, dass wir mal ein Top-Talent rauskriegen, dass alle sich die größtmögliche Mühe geben, aber am Ende wird der Abstand immer gleich bleiben oder größer werden zu den Nationen, die halt einfach andere Voraussetzungen haben.
Hast du denn das Gefühl, dass jetzt dieses Lösungsdenken jetzt so langsam anfängt? Ich meine, der DHB, wir reden davon, Jahrzehnt des Handballs mit den vielen Heimturnieren, die du hast, mit den Zielen, Olympia-Qualifikation bei den Frauen natürlich, dann die Heimweltmeisterschaft 2025, wo man ja möglichst auch, sagen wir mal so, Halbfinale schon irgendwie mit Sicherheit ins Auge gefasst hat. Klar, die Zeit bis dahin sind 3 Jahre. Da ist natürlich, musst du halt jetzt gucken, dass du halt deine 14-, 15-Jährigen dann halt holen kannst. Aber eigentlich, wenn du sie bist, dann mit 18 in der Nationalmannschaft beim Heimturnier dann hinzusetzen, ist natürlich dann auch nicht mehr, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil sie natürlich noch nicht diese internationale Erfahrung haben, um halt gegen diesen absoluten Top-Charakter mitzuspielen. Ist das jetzt ein Prozess, der erstmal dann ja vielleicht 5-6 Jahre dauert, um dann wirklich dann Erfolge zu sehen? Oder wie ist es so dein Eindruck?
Also ich glaube, wenn man das jetzt anstößt, wird man die früheste Ernte tatsächlich erst in 4, 5, 6 Jahren einfahren können. Ja, das ist einfach so, weil es genau wie du sagst, wenn ich jetzt eine 14, 15, 16-Jährige nehme, dann kriege ich die jetzt mit so einem Schnellkurs dann auch nicht, also zumindest nicht in der Breite, dann bis in 2 Jahren zum Heimturnier so, dass alle sagen, wow, was ist da passiert? Wir kriegen vielleicht die ein oder andere raus. Aber wir müssen es einfach zweigleisig sehen. Grundsätzlich finde ich, dass das auch mit dem Engagement von Markus tatsächlich so ein bisschen der Frauenhandball ein bisschen mehr Drive bekommen hat, auch beim DHB. Weil da machen wir uns auch nichts vor. Wenn wir mal 4, 5, 6, 7 Jahre zurückgehen, dann war jetzt Frauenhandball nicht Tagesordnungspunkt Nummer 1 beim Deutschen Handballbund. Da kamen die Männer und dann kommt.
Ja, es war ja schon allein mit, wenn du Bob Hanning angeguckt hast, da ging es immer nur Männerhandball, wir wollen Olympiasieger werden, wir wollen WM-Gold und es ging ja nie wirklich um die Frauen eigentlich. Also jetzt nicht gegen ihn, aber es war halt immer nur Fokus Männer, wir wollen eine Medaille, wir wollen am besten WM-Gold Weltmeister werden.
Absolut, absolut. Es ist natürlich auch so, also ich habe Bob Hanning nie persönlich getroffen und ich war mit vielen Dingen, was er da so gehandhabt hat, nicht so einverstanden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Mann ist ein echter Macher.
Ja, auf jeden Fall.
Und was der angreift, das funktioniert auch. Aber der DHB besteht ja auch nicht nur aus Bob Hanning. Da waren ja noch andere Herren und Damen dabei, die da mal sagen hätten können, das ist immer, also die Katze beißt sich immer selbst in den Schwanz. Ne? Das ist so, klar wird mit dem Männerhandball das meiste Geld generiert. Ja, das ist unzweifelhaft so. Aber auf der anderen Seite geht es auch mit wesentlich weniger Investitionen im Frauenhandball wesentlich schneller voran. Also man hätte durchaus, sage ich mal, schon früher auch, glaube ich, Mittelwege finden können, aber da ist der Frauenhandball immer so ein bisschen nebenher mitgelaufen. Ich finde jetzt gerade durch das Engagement von Markus hat sich das so ein bisschen gewandelt, auch weil er vielleicht einen ganz guten Draht hat zu Axel Kromer. Ne? Die sind ja ganz gute Buddies. Ja, das hilft vielleicht. Das um Gottes Willen ist für den Frauenhandball sicherlich nicht schlecht. Ich habe Markus damals gesagt, ich bin super, dass ein Erst- und Zweitliga-Männertrainer in den Frauenbereich wechselt, weil das ein Zeichen war, mal zu sagen, hier, guck mal her, das kann man auch machen. Also normal ist es immer umgekehrt. Normal bist du als Trainer gut, willst du gucken, dass du irgendwo bei Männern unterkommst, da kannst du das meiste Geld verdienen, die größte Aufmerksamkeit haben und, und. Er hat es umgekehrt gemacht, finde ich sehr respektabel, muss ich sagen. Ja, und ich habe so das Gefühl, da geht jetzt was los. Kurzfristig werden wir da aber jetzt, also machen wir uns nichts vor, wir werden nicht nächstes Jahr um die Zeit in der Handballnationalmannschaft der Frauen sehen, wo alle sagen, wow, wo kommen die denn alle her? Ja, das glaube ich nicht, sondern da müssen wir versuchen, aus dem, was wir haben, mit der Euphorie vielleicht, dass im eigenen Land man wirklich was lostreten kann, durchaus 1, 2, 3, 4 Plätze nach vorne kommen. Weil eins ist auch klar, du hast schon bei so einem Turnier, auch wenn du nicht die individuell stärkste Mannschaft hast, hast du schon eine Möglichkeit, weit zu kommen mit ein bisschen Glück und Euphorie und Teamgeist und sowas. Aber wir wollen es ja auch dauerhaft haben. Da glaube ich, müssen wir die Stützpunkte jetzt als ersten Schritt nehmen, müssen weiter auch mit den Schulen gucken, was man da wirklich besser machen kann. Und dann werden wir, wenn wir das angehen, hoffentlich in 5, 6 Jahren mal sagen, guck mal hier, da kommen dann mal mehr als nur eine alle 3 Jahre raus, wo man sagt, wow.
Ja, du, bin ich absolut bei dir. Also es ist natürlich klar, man wird nicht auf einmal irgendwie ein Talent, sagen wir mal, auf den Bäumen finden, wo wir alle sagen, okay, wo kommt die auf einmal her? Natürlich jetzt auch gerade natürlich in der Kürze der Zeit mit Blick Richtung Heim-WM. Und wir haben es ja auch gesehen, 2017 war es ja, wo ja durchaus man nah dran gewesen ist, wo eine Emily Bölk so ein bisschen auch ihr Stern aufgegangen ist. Aber so eine Emily Bölk, so ein Talent hast du halt nicht jedes Jahr. Da hast du auch einfach recht. Da findet man, sowas findet man einfach nicht in jedem Jahrgang. Und deswegen, ja, was wäre denn jetzt noch so dein größter Wunsch eigentlich, den du hast, jetzt mal abgesehen davon, dass man lösungsorientiert handelt, aber gerade vielleicht auch mit Blick als Trainer, die Ausbildung, was man da vielleicht wirklich, was du dir wünschen würdest, was so der nächste Schritt wäre, um einfach dann ja dafür zu sorgen, dass der Frauenhandball internationaler noch kompetitiver ist und dann vielleicht auch wirklich dann diese Medaille mal wieder gewinnen kann. Die erste seit 2007 müsste es ja Europameisterschaft gewesen sein, ja.
Also ich, ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es natürlich in erster Linie mehr Aufmerksamkeit, weil mehr Aufmerksamkeit würde mehr Mittel bedeuten und würde mehr Handlungsmöglichkeiten für Vereine und Verbände bedeuten. Ja, das ist mal das Erste. Ja, also ich sehe das am eigenen Beispiel Waiblingen jetzt. Ist auch nicht mein erster Verein. Ich habe einen guten Draht zu allen anderen. Es ist auch klar, dass du immer nur so agieren kannst, wie es deine Mittel zulassen. Ja, und da ist im Frauenhandball echt noch Luft. Also, dass der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass der ein bisschen mehr gepusht wird, um es besser zu vermarkten, wäre jetzt mal so der erste Wunsch, wo man kurzfristig auch Veränderungen, glaube ich, wahrnehmen kann. Und der zweite Wunsch wäre tatsächlich, dass man relativ schnell, also man muss nicht alles auf links drehen, aber man muss relativ schnell, glaube ich, die Richtung einschlagen, besser und individueller auszubilden und auch zu trainieren. Ja, also wir Deutschen, wir neigen immer dazu, ab der C-Jugend in irgendwelchen Abläufen, Taktik, Spielzügen oder was zu agieren. Dabei können 9 von 10, die auf dem Feld stehen, überhaupt nicht damit anfangen, weil die nicht wissen, was sie danach machen sollen. Ja, sondern da sagt der Trainer, wenn wir die 1 links spielen, läufst du dahin und dann läuft die dahin, ob da die chinesische Mauer steht oder nicht. Da wird erstmal dahin gelaufen, weil der Trainer, ja, das sind so Kleinigkeiten, aber die letztendlich entscheidet immer die individuelle Qualität. Und die individuelle Qualität heißt, ich muss, sage ich mal, in der Trainingslehre und wir Trainer müssen alle mal zurück auf die einfachen Sachen. Kleingruppenspiel, Entscheidungstraining, Handlungsschnelligkeit, das sind so die Dinge, wo ich sage, scheißegal, auf welchem Niveau du dich bewegst. Wenn du da weit vorne bist, hast du immer ganz gute Karten. Ja? Und das gepaart mit einer guten positionsspezifischen Ausbildung, das wären so die Punkte, wo ich sagen würde, wenn wir uns da kurzfristig verändern könnten, hätten wir vielleicht sogar auch kurzfristig eine Chance. Weil es ist ja auch so, dass du jetzt auch 16, 17, 18-Jährige hast, wo ja noch nicht Hopfen und Malz verloren ist. So ist es ja auch nicht.
Nee,
Ja, wir haben
definitiv
mit
nicht.
Stockschlägern, wir haben mit Stockschlägern, Schlägern eine Außen gehabt, die zwar nicht konstant war, aber die schon auf einem guten Niveau performt hat, wenn sie gut drauf. Ja, also wir haben mit Maike Schmelzer eine Kreisläuferin, die im Ausland spielt, die Erfahrung da sammelt und eine gewisse Qualität hat. Also ist ja auch nicht so, dass dann nur Blinde rumlaufen. Aber wir müssen denen ein bisschen Vertrauen schenken und ihnen vielleicht ein paar andere Werkzeuge mit an die Hand. Das ist so, ja, und auch da beißt sich die Katze wieder im Schwanz, das weiß Markus auch selber. Der jetzt eine überragende Saison mit Bietigheim bis jetzt gespielt hat, auch in der Champions League. Jetzt will man natürlich auch versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Heißt aber im Umkehrschluss, dass eine Julia Maithoff, die, glaube ich, Spielpraxis auf dem Niveau dringend brauchen könnte, ne, die wirft halt vordergründig in den Topspielen nur die 7 Meter. Wenn du das Spiel dir anschaust, dann spielt Julia 10 Minuten 15 und der Rest spielt Caro Kuttler-Klotz, ja, weil sie halt einfach ein bisschen besser, ein bisschen abgezockter ist. Und da müssen wir hin, dass Leute wie Maithoff, dass die spielen, spielen, spielen. Ja, deswegen ist Greisel so gut geworden, weil sie in den letzten 2, 3 Jahren trotz ihres jungen Alters in Dortmund die Krone aufhatte. Da hat einer ihr gesagt, jetzt mal völlig unabhängig, was da drumherum passiert ist, aber du bist hier der Boss, spiel. Und das Resultat haben wir gesehen. Sie hat überragend gemacht, ja, individuelle Qualität top. Sie muss dann noch ein bisschen kooperieren mit links und rechts, aber das ist in der Nationalmannschaft sowieso immer schwierig. Aber das sind so die Dinge, wo wir sicherlich auch kurzfristig noch Schritte gehen können. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt zu Hause sitze mit dem Taschentuch und jeden Tag mich ins Bett, in den Schlaf weine, weil ich denke, oh Gott, wie schlimm ist es im deutschen Frauenhandball. Aber wenn wir es besser machen wollen, müssen wir was machen.
Ja, ich glaube, wir könnten noch lange mit dir weiterreden. Das ist immer sehr angenehm, aber wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen am Ende. Aber ich habe auch bei einigen Punkten habe ich auch gedacht, das war doch genau was Markus Gaul. Ich habe es, glaube ich, im Interview jetzt mit Handballwoche gesehen, wo ähnliche Punkte hatten. Sie ist kurz Kleingruppenspiel, 2-2, dann die entsprechende Lösung zu vierten. Also von daher, wir schauen drauf, was passieren wird in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten natürlich auch vielleicht noch an bekannt gegeben wird an Änderungen. Danke dir jetzt ganz herzlich, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen jetzt kurze Pause machen und kommen dann gleich zurück, denn wir haben noch den einen oder anderen Gast weiterhin und wollen natürlich auch mal eine Managerperspektive hören, aber dazu gleich dann mehr hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir zurück und nachdem wir uns schon mit zwei Menschen beschäftigen aus dem Handballsport der Frauen, wollen wir jetzt mal einen Blick aus einem anderen Blickwinkel uns mal ranholen. Den dritte Gast heute in meiner Ausgabe ist Ferenc Rott, der Geschäftsführer von den Tussis Metzing. Hallo, Herr Rott.
Hallo.
Ja, Herr Rott, Sie werden natürlich auch die Handball-EM geguckt haben. Wie würde denn Ihr Fazit ausfallen mit Blick auf die deutsche Mannschaft?
Ja, natürlich habe ich angeguckt, nicht nur die Deutsche, sondern wir hatten mehrere Nationalspielerinnen. Deswegen habe ich mit große Interesse verfolgt. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat am Ende einen realistischen 7. Platz erreichen können. Viel mehr ist mit vielleicht mit einer besonderen Leistung drin, aber ich sehe das so, das ist realistisch. In den Gruppenspielen hätte man vielleicht entweder gegen Spanien oder sogar gegen Montenegro eventuell gewinnen können, eine bessere Leistung zeigen können. Dafür aber in der Hauptrunde gegen Niederlande ein überragendes Spiel und dann gegen Rumänien ist eine Pflichtsieg erreicht und am Ende 7. Platz nochmal. Ich sehe vor Deutschland bei den 6 Nationen, außer Mazedonien, alle Nationen momentan weiter als deutsche Nationalmannschaft.
Wenn Sie drauf schauen, was würden Sie sagen, was fehlt der deutschen Frauennationalmannschaft noch, um ja in diese Phalanx der 6 zu durchbrechen?
Ich glaube, in einzelnen Positionen fehlt noch die Qualität für die ganze internationale Spitze im Vergleich. Im Tor sind wir sehr, sehr gut besetzt. Rückraum Mitte auch mit Alina Kreisers und mit Emily Böck auch Rückraum links, spielt in einer europäischen Topmannschaft. Sind sie auch sehr gut besetzt. Alle anderen Positionen sehe ich internationale Durchschnitt. Und das muss natürlich das Ziel sein, vor allem die Spezialpositionen außen, rechts und links außen und Kreisläuferposition auch mehr Qualität zu bekommen.
Das natürlich auf jeden Fall, glaube ich, würden wahrscheinlich auch einige zustimmen, dass natürlich auch mit Xenia Smits natürlich da schon Qualität einfach da vorhanden ist, aber dass man auch gerade auf den Außenpositionen noch ein bisschen nacharbeiten muss. Wir haben jetzt auch schon viel gehört, dass jetzt auch gerade im Thema Ausbildung dann ein bisschen jetzt was verändert werden soll mit diesen speziellen Stützpunkten, die kommen sollen. Ist das für Sie ein richtiger Schritt, den man jetzt geht, um zu sagen, okay, wir müssen vielleicht gucken, dass wir gerade in den Jugendarbeiten noch da ein bisschen mehr die Spielerinnen fördern, dass wir dann auch auf diesen Positionen, die Sie angesprochen haben, dann einfach den nächsten Schritt in dem Qualität Entwicklung machen können?
Unbedingt. Ein Wort noch zum Xenia Smits habe ich vergessen. Sie ist für mich eine der weltbesten Abwehrspielerinnen und natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von der deutschen Nationalmannschaft. Und das ist auch ein Grund, warum Deutschland trotz, was ich schon erwähnt habe, mehr Positionen, wo wir vielleicht nicht zu den Weltspitze gehören, trotzdem dann ein achtbares Ergebnis erzielen kann. Zurück zum Ausbildung, ich sehe das auch so. Oder? Ich sehe grundsätzlich ein Riesenproblem mit dem Sichtung und mit der Ausbildung, vor allem für Spezialpositionen. Ja, ganz schwieriges Thema mit dem Stützpunkt, dann hoffe ich natürlich auch ein bisschen Zentralisierung, dass wir dann eine bessere Sichtung haben, vor allem für diese Positionen. Und die Spielerinnen werden in den kleinen Vereinen nicht bis zum 18. Lebensjahr als Rückraummitte ausgebildet und danach erstmal spezialisiert auf Rechtshausern, Linkshausern, sondern von vornherein wie bei den Männern ist. Und dann, ich glaube, ganz, ganz wichtig, dass wir auch da eine große Fortschritt machen.
Auf jeden Fall. Natürlich neben der Entwicklung der Spielerin ist natürlich auch noch so ein Thema, dass wir uns, wenn wir uns natürlich die Bundesliga angucken, da auch international gut aufgestellt sind. Das müssen wir auch sagen, dass andere Ligen da noch ein bisschen besser sind. Das sind dann auch eher so ein bisschen natürlich ihr Metier mit dem Thema, was können wir besser machen als Vereine. Jetzt ist ja so, man hat die professionelle Fusierung vorangetrieben, man möchte dort neue Standards setzen mit mehr Zuschauern, die dort mindestens mit dabei sein müssen. Wie zufrieden sind Sie bisher mit der Entwicklung dieser Vorgaben der einzelnen Teams und was ist noch zu tun, um das dann zu schaffen? Bis 2025 müsste es sein, genau.
Da ist da natürlich vieles zu tun und ich war einer, der diesen ganzen Entwicklungsplan vorangetrieben hat auch. Ich war in einer Arbeitsgruppe auch, den muss ich aber trotzdem sagen, vor 2,5 Jahren, der Corona-Ausbruch hat natürlich auch
klar,
ganz, ganz gewaltige Spuren hinterlassen und alles schön, was wir planen, aber die Zuschauer kommen leider bis heute nicht so zurück wie vor der Corona-Zeit. Und das wird ein Riesenproblem sein, das ist eine Aufgabe für die kommenden Monate, Jahre. Ich glaube auch richtig, dass wir versuchen, professionell aufzutreten. Auch in der größeren Öffentlichkeit versuchen wir, Frauenhandball zu präsentieren. Aber das grundsätzliche Problem bei dem deutschen Verein, wir haben keine zentrales Fördermittel. Wir vergleichen uns mit anderen Ligen wie Ungarn, Frankreich. Ich komme aus Ungarn, da kenne ich sehr gut, da wird 90% alles von Staat finanziert. Mit einer stark zentral finanzierten Konkurrenz können wir nicht mithalten. Das ist ausgeschlossen. Und wir leben von der momentanen Wirtschaftslage immer. Jetzt natürlich, der jetzige Wirtschaftslage ist nicht unbedingt das, was Randsportarten sich wünschen. Und das ist die Realität. Wir kämpfen trotzdem. Wir kämpfen um jeden einzelnen Sponsor und Zuschauer. Aber das ist leider die Realität. Und trotzdem müssen wir Wege gehen, müssen wir auch Wege finden, wie wir uns besser präsentieren. Ich sehe auch, eine Fernsehpräsenz ist ganz, ganz wichtig und dadurch der Sportart auch professionell zu vermarkten und natürlich der Zug für die Nationalmannschaft, das ist ganz wichtig.
Ja, wir haben jetzt natürlich schon viele Themen angesprochen. Ich denke, mit der Inflation hat nicht nur der Handball, Frauensport, sondern allgemein viele Hallensportarten zu kämpfen. Ich habe es, glaube ich, noch vor ein paar Tagen noch gelesen, dass da wirklich viele Rückgänge einfach haben. Das einfach natürlich aufgrund der Inflation, wo dann halt die Menschen natürlich gucken müssen mit den steigenden Energiepreisen, Gaspreisen, wie sie da vielleicht eher dann erstmal zu Hause bleiben und da gucken, dass sie die Rechnung bezahlen können, bevor sie dann zum Sport gehen. Trotzdem mache ich auch auf das Thema TV-Präsenz einkommen. Es ist ja auch so, dass jetzt der Vertrag mit Sport Deutschland TV ja zum Ende der Saison ausläuft, auch gleich mit Eurosport. Inwieweit sind Sie da schon in Gesprächen, dass es jetzt eine finale Bestätigung gibt, wo man dann ab nächstem Jahr mit dabei sein kann? Und was sind dann auch vielleicht auch Wünsche und auch beziehungsweise Sachen, wo Sie ein bisschen mehr drauf schauen, um einfach den Sport dann auf die nächste Stufe zu heben, auf die nächste mediale Präsenz, damit da einfach mehr Menschen diesen Sport verfolgen?
Ja, ich bin in HBF-Vorstand Wien. Deswegen weiß ich, dass er schon sehr, sehr weit Gespräche geführt wird. Der Wunsch wäre natürlich, in der öffentlichen Fernsehpräsenz zu haben, aber bleibt momentan erstmal Wunsch. Nächstes Jahr wird der einheitliche Hallenboden eingeführt, ein bisschen einheitliches Auftreten von den Bundesliga-Vereinen. Schwierig, auch für viele kleine Vereine wird es schon eine riesengroße Hürde dastehen, um überhaupt das finanziell zu können. Auch wir spielen viele Vereine, auch wir selber auch noch in einer Turnsporthalle, wo auch Gymnasium und andere Schulen auch Schulsport betrieben und eine Halle bei uns jetzt ist für Flüchtlinge reserviert. Deswegen nochmal die Wunschdenken und die Realität, da sage ich auch ein bisschen momentan weit auseinander. Ich hoffe, dass der ABF gelingt, eine ordentliche Fernsehvertrag zu unterschreiben für die kommenden Jahre. Und wir werden in den nächsten Jahren den Frauenhandball auch dementsprechend professionell präsentieren. Hoffen wir, die Eurosportspiele vor 1-2 Jahren waren schon ein richtig großer Schritt. Und das wäre auch wünschenswert, dass wir wöchentlich mindestens mit einem Spiel irgendwie eine frei erreichbare Fernsehsendung auch uns zeigen können.
Ja, ich glaube, diesem Jahr gab es ja bisher noch kein Eurosport-Spiel, aber da kann es ja vielleicht auch gerade um die Jahreswechsel vielleicht um das ein oder andere Spiel geben. Ich glaube, das war ja gerade diese Blomberg-Spiele in den Lemgo waren ja, glaube ich, sehr auch beliebt bei Eurosport, wo man natürlich auch eine größere Halle natürlich hat, was natürlich nochmal im TV ein bisschen schöner aussieht. Aber ich glaube, da gab es bisher jetzt zumindest meiner Wissens nach noch nichts von Eurosport, was man dort geplant hat jetzt für die kommenden Wochen und Monate. Haben Sie sich so selbst so was vorgenommen, bis wann Sie gewisse Kennzahlen erreichen wollen? Ich meine, mit Sicherheit durch Corona hat sich der Plan ein bisschen verschoben. Wollen Sie trotzdem erstmal daran festhalten, auch an dieser Reduzierung der Liga, die ja auch vorgenommen ist, um einfach dann wirklich diesen nächsten Schritt voranzugehen in der Professionalisierung? Oder denken Sie schon darüber nach, okay, vielleicht müssen wir das Ganze jetzt, wenn es nicht besser wird mit Inflation und so weiter, das vielleicht erstmal ein bisschen nach hinten verschieben, um dann halt nicht dafür zu sorgen, dass dann halt Vereine dann wirklich dann vielleicht den finanziellen Ruin kommen, weil sie einfach das nicht mehr so leisten können?
Ich alleine kann es nicht entscheiden, egal was
Natürlich.
spielt. Das entscheiden die Mitglieder zusammen. Ja, Mitte Januar ist Mitgliederversammlung, aber ist alles schon beschlossen eigentlich. Wir müssen uns daran orientieren und wir planen auch so, dass wir das alles umsetzen. Und gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass bessere wirtschaftliche Situationen kommen, auch für die ganz normale Bürger wie für mittelständige Firmen, die uns Großteil des Sponsoring beisteuern. Und natürlich, wir haben ein großes Problem, wir selber auch mit der Hallenkapazität und mit den Vorgaben. Aber da haben wir auch einen Plan. Wir haben schon öfters in Tübingen gespielt, werden wir auch unsere Topspiele am 27. Dezember gegen Buxtehude in Tübingen austragen. Wir hätten eine Ausweichmöglichkeit. Natürlich ist ein riesengroßer Schritt und da müssen wir eigentlich Werbung machen. Werbung können wir mit guter sportlicher Leistungen machen, mit bisschen medialer Präsenz. Das haben wir alles hier im Emstal und da versuchen wir uns nochmal interessant zu machen. Für die Zuschauer genauso wie für Sponsoren. Anders geht nicht.
Natürlich, definitiv. Da ist mit Sicherheit einiges zu tun. Ich denke, dass da die ganzen Vereine natürlich alle sehr, sehr viele Gedanken machen werden. Und da wünsche ich mir natürlich weiterhin viel Erfolg, Herr Rott. Vielleicht abschließend noch ein Wort. Würden Sie sich wünschen, dass irgendwann um den Frauenhandball so ein Hype entsteht, wie es aktuell beim Frauenfußball ist? Und wie weit, denken Sie, ist dieser Hype vielleicht noch entfernt beim Frauenhandball?
Ja, das Hype bezieht sich eigentlich, ich habe das auch verfolgt, der EM verfolgt natürlich, da hat ein DFB mit dem Männerfußball eine gewaltige Macht, was Fernsehpräsenz betrifft. Und soweit ich weiß, damals DFB-Präsident 20er hat es vorangetrieben und die Fernsehverträge unterschrieben, dass die öffentliche Fernsehen verpflichtend waren, Fußballspiele zu übertragen. Und wenn es übertragen wird in ARD oder ZDF, natürlich, da gucken viele zu, wenn ein sportlicher Erfolg auch noch kommt, dann ist es ein kurzzeitiges Hype da. Bei mir hat es auch ausgelöst, muss ich sagen. Frauenfußball hat sich super entwickelt und ich war auch mit meiner Frau bei der ersten Bundesligaspiel in Frankfurt live dabei. Ich wollte das angucken, Frankfurt gegen Bayern München, den Zuschauerrekord im Frauenfußball. Aber hat es wieder abgeflacht. Wenn ich jetzt verfolge, bei den Bundesligaspielen sind auch nicht so viele Zuschauer. Jetzt war wieder beim FC Bayern München, bei der Champions League wieder ordentliche Zuschauerzahlen. Das heißt, der Hype ist da, aber das wird unterstützt mit Männerfußball. Und uns unterstützt leider Männerhandball nicht so. Und muss ich auch sagen, der DHB glaube ich auch nicht so, wie das wünschenswert wäre. Aber da ist ein anderes Thema. Ich glaube, der Sportart in sich ist super interessant. Da müssen wir gemeinsam nochmal überlegen, was wir nächste Schritte machen müssen, dass es auch genauso Hype auslösen können. Das können wir vielleicht mit einem Achtungserfolg mit der Nationalmannschaft.
Genau, und da werden wir natürlich dann auf jeden Fall drauf schauen. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, Rod, dass Sie heute die Zeit genommen haben und machen jetzt eine kurze Pause. Kommt man gleich zu, gehört nochmal eine Ex-Spielerin dazu. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt zum Abschluss haben wir uns nochmal, nachdem wir jetzt Funktionäre, Trainer gehört haben, uns nochmal eine Stimme einer Ex-Spielerin dazu geholt. Und ich freue mich ganz herzlich, eine der ja, renommiertesten Sportlerinnen oder einer der prägenden in den vergangenen Jahren zu begrüßen. Laura Steinbach. Hallo, Laura.
Hallo, es freut mich auch, dass ich dabei sein darf und vielen Dank erstmal für die Einladung.
Sehr gerne, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit uns zu sprechen über die Frauennationalmannschaft. Du hast ja auch ja, wirklich sehr, sehr lange die Nationalmannschaft immer gespielt, eine der Spielerinnen mit den meisten Länderspielen überhaupt.
Du hast mit Sicherheit das Turnier verfolgt, gehe ich mal davon aus. Was ist dein Fazit zum Abschneiden der deutschen Mannschaft?
Ja, natürlich habe ich das verfolgt. Das bleibt bei uns in der Familie mit meinem Mann auch als Trainer in der zweiten Handball-Bundesliga der Männer nicht aus, dass wir natürlich, sobald Handball im Fernsehen kommt, das dann auch schauen, beziehungsweise wenn es übertragen wird. Leider kommt es ja nicht mehr in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch in anderen Sportsendern. Und ja, mein Fazit ist und bleibt, es ist einfach schade und ja, traurig, dass wir es einfach nicht weiter nach oben schaffen. Wir versuchen es seit Jahren oben anzugreifen, haben immer wieder ja, die gleichen, ähnlichen Ziele, auch wenn die Mannschaft sich mittlerweile sehr geändert hat und gewechselt hat. Ja, es ist einfach schade, dass es da halt dann leider nur mit dem Ergebnis dann rausläuft.
Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, ihr Ehemann ist Ica Romero, also auch ein sehr erfahrener Spieler natürlich auch gewesen. Ihr habt mit Sicherheit auch viel darüber analysiert, kann ich mir vorstellen. Er hat mit Sicherheit auch so seine Ideen gehabt. Wenn ich mir halt angucke, und das ist auch etwas, was ich seit ein bisschen länger beobachte, dass vor allem die deutsche Offensive immer wieder, ja, jetzt mal, wenn du mal 30 Tore kommst, dann ist das schon auf jeden Fall mal ein Highlight. Was meinst du, woran liegt es, dass man halt nicht so viele Tore aus deutscher Sicht erzielen kann gegen auch dann Top-Mannschaft?
Ja, also meiner Meinung nach liegt es deutlich, und das ist auch schon leider über Jahre hinweg, die Abschlussschwäche. Das ist meiner Meinung nach aber auch darauf zurückzuführen, dass in den Vereinen und im täglichen Training einfach keine Zeit bleibt für individuelles Training. Also ich erlebe das jetzt mit, dass Ica ist jetzt seit 5 Jahren Trainer und weiß natürlich auch, was da im Training abläuft. Und er hatte auch in Hannover zum Beispiel die A-Jugend rangeführt und ich weiß, dass da deutlich mehr, also da wird fast täglich mindestens noch 20 Minuten drangehängt für individuelles Training, Entscheidungstraining, Wurftraining, Techniktraining. Also der Frauenhandball hat sich super weiterentwickelt, was die Athletik angeht. Ich glaube, es gibt keinen Club mehr, der ohne Athletiktrainer auskommt mittlerweile, also keinen der Top-Clubs. Das hat zu meiner Zeit damals erst so langsam angefangen, als ich bei Heine Jensen in der Nationalmannschaft gespielt habe. Da hatten wir den Eivind als Nationalathletiktrainer aus Norwegen. Da fing es so ein bisschen an. In die Richtung haben wir uns super weiterentwickelt. Da sehe ich auch, das Spiel wird deutlich schneller. Die Spielerinnen sind wirklich Wahnsinn, was die mittlerweile im Kraftraum und in der Athletik trainieren. Aber es ist und bleibt so, dass die Technik und die individuelle Stärke total auf der Strecke bleibt. Und da haben uns einfach die anderen Nationen deutlich was voraus.
Spielt es da auch eine Rolle, wenn du dieses Training also ansprichst, dass dann vielleicht dann natürlich auch diese Hauptberuflichkeit, dass man halt nur vom Handball halt leben kann, dass das halt in Deutschland noch nicht so gegeben ist? Oder was ist so der Grund für dich, warum es halt diese 20 Minuten, halbe Stunde extra dann halt jetzt im Vergleich zum Männerhandball nicht im Frauenhandball gibt?
Ja, also klar ist es auf jeden Fall ein Punkt, dass wir haben jetzt, glaube ich, 6 Spielerinnen, die im Ausland stehen, also die jetzt bei der in der Nationalmannschaft auch im Ausland unter Vertrag sind und die machen das da sicherlich hauptberuflich beziehungsweise professionell in Anführungsstrichen. Also jeder hat da sicherlich noch sein Studium, sei es Fernstudium oder sonstiges nebenher, was ich aber auch befürworte. Ich habe damals auch, für mich war ganz klar, eine duale Karriere muss man gehen als Frau. Und ich fand es auch immer toll, dass man einfach auch für den Kopf nochmal den Ausgleich hat. Sicherlich bleibt da einiges auf der Strecke, wenn man im Arbeitsalltag oder Studiumalltag und Bundesliga-Alltag in der deutschen Bundesliga spielt. Also ich erinnere mich an meine Zeit in Leverkusen, da bin ich morgens zum Training, dann zur Arbeit, habe nebenher noch studiert und abends wieder ins Training. Also ich bin platt abends ins Bett gefallen. Da kann man dann halt auch nicht das erwarten, was man dann bei den Turnieren von der Mannschaft erwartet. Da muss man professioneller werden. Auf der anderen Seite, ich habe es angesprochen, das sind 20 Minuten, die sich auch der Trainer und der Verein und die Mannschaft und man persönlich selber auch nehmen muss, um sich persönlich, technisch und auch individuell weiterentwickeln zu können. Natürlich braucht man da die Anleitung des Trainers und die Korrektur des Trainers und einen erfahrenen Trainer, der auch damit einem weiterhelfen kann. Und das ganz, ganz, ganz Wichtige ist, dass das von klein auf anfängt. Also wenn du dann schon Bundesliga bist und die Technik nicht gelernt hast und dein Leben lang so geworfen hast, wie du wirfst, dann ist es natürlich schwierig, deine Technik jetzt nochmal umzustellen. Das schaffen die wenigsten oder das schaffen die, die in ja, noch jung sind und da auch viel Talent mitbringen. Aber das muss einfach früher anfangen, auch in den Jugendmannschaften. Da ist die Zeit dafür da, die Spielerinnen technisch und individuell auszubilden.
Wir haben jetzt auch schon gehört, mit Axel Krummer hat das auch schon erwähnt, so ein bisschen, dass man ja jetzt mehr zusammenziehen will, dass man mehr Leistungsstützpunkte schaffen will in den einzelnen Bundesländern. Ist das auch für dich dann so ein Schritt, wo du denkst, okay, das ist jetzt gut, dass dann halt auch diese Top-Talente, sage ich es mal so, die vielleicht in ihren Vereinen jetzt nicht so gefördert werden, was auch natürlich in Ordnung ist. Hallenverfügbarkeiten, das ist in vielerorts natürlich ein großes Problem, weil man sich halt natürlich mit anderen Sportarten das teilen muss. Ist das da für dich so ein erster wichtiger Schritt, dass man das jetzt mehr forciert, dass man einfach mehr diese Top-Talente zusammenzieht?
Ja, auf jeden Fall. Also es muss mehr Stützpunkte geben. Es muss einfach mehr Zeit geben für individuelles Training. Und dann braucht man natürlich auch in den Jugendbereichen die ausgebildeten Trainer. Also das bringt nichts, wenn Mama und Papa da in der Halle stehen und gut will zeigen und sagen, ey, ich habe jetzt zwar nichts mit Handball am Hut, aber ich in Anführungsstrichen betreue hier jetzt mal die Mannschaft. Ja, da muss professionell ausgebildet werden.
Ja. Definitiv, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Jetzt ist es natürlich so, klar, Ausbildung ist mit Sicherheit natürlich ein großes Thema. Ich meine, wir sehen es aber auch gerade jetzt beim Frauenfußball mit der erfolgreichen Nationalmannschaft, da jetzt ein Riesenhype entstanden ist um den Frauenfußball. Du hast angesprochen, die Spiele der deutschen Mannschaft oder nee, im Allgemeinen gab es nur bei Sport Deutschland TV zu sehen. Würdest du dir da mehr Medienpräsenz natürlich wünschen einerseits, aber beziehungsweise was muss der Handball vielleicht auch tun, um einfach relevanter für die Medien zu werden?
Ja, natürlich wünscht man sich das sein Leben lang schon, wenn man im Sport, in dem Sport Handball groß geworden ist. Ja, was muss getan werden? Das ist die andere Frage, weil klar kann man sich viel wünschen und wenn dann aber nichts dahinter steckt oder keine Ideen dahinter sind, dann kommt man nicht weit mit seinen Wünschen. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch zum Beispiel die Hallen darauf vorbereiten, dass die medial gezeigt werden können. Wenn du jetzt überlegst, wenn du in der Frauenbundesliga in die Hallen gehst, sei es Blomberg oder Buxtehude oder wie viele Linien alleine da auf dem Boden sind, da wirst du ja kirre, da musst du dich erstmal als Spielerin reinkommen und sagen, wo ist eigentlich hier mein Feld? Yeah. Als ich damals nach Leverkusen gekommen bin, 2007, da wurde die Ulrich-Haberland-Halle abgerissen und wir mussten umziehen in die große Rundsporthalle. In Leverkusen war das so, dass wir damals die Basketballer da trainiert haben, die Volleyballerinnen und wir. Und da waren einfach nur diese drei Felder auf dem, auf dem Sportplatz, sage ich, auf der Halle, ne, auf dem Hallenboden. Und da ist einfach ganz klar erkennbar, okay, welcher Sport wird hier gespielt. Und das ist natürlich für die Medien, für Fernseher, für alles drum und dran deutlich interessanter. Also es ist ja nicht von ungefähr. Jede Mannschaft, die irgendwie mal ein Fernsehspiel hat, da muss erstmal ewig lang ein Boden ausgerollt werden. Da muss die Halle erstmal dafür vorbereitet werden, dass da überhaupt ein Spiel übertragen werden kann. Das sind Schritte, die gegangen werden müssen von den Vereinen und auch Funktionären, dass man da einfach auch interessanter sich zeigen kann im Fernseher.
Es ist ja jetzt so, dass man das auch machen will, dass man diese einheitlichen Hallenböden hinbekommen will und so weiter, dass man auch eine gewisse Hallengröße haben will. Natürlich trotzdem, wenn wir uns halt angucken, ich glaube jetzt im aktuellen Saisonverlauf, glaube ich, hatte bisher keine Mannschaft mal mehr als 1.000 Zuschauer in ihrer Halle, was natürlich auch daran liegt, dass es halt teilweise natürlich auch Schulsporthallen sind. Also ich kenne es aus Blomberg, die ist halt ausgebaut, die Halle, dass man ein bisschen mehr Platz halt hinbekommt. Aber trotzdem fehlt es dann vielleicht auch an den richtigen Hallengrößen, um dann vielleicht dann auch wirklich dann so auf rein Handball oder auf halt mehrere Sportarten zu beziehen, um dann halt wirklich dann auch das, dieses natürlich einmal Medien natürlich klar, aber dann auch einfach dann mehr Zuschauer zu bekommen.
Ja, das auf jeden Fall. Also Zuschauer ist das eine, das ist natürlich klar, nichts geht ohne die und auch die Sponsoren würden weiterhin nicht anfangen. Das ist natürlich das große Thema, aber da sehe ich dann auch die Spielerinnen in der Pflicht und die Vereine in der Pflicht. Wir müssen weiterhin im Frauenhandball präsent sein und auch, antastbar sein. Also es ist ganz wichtig, dass die Kinder nach dem Spiel aufs Feld rennen können und sich ihre Autogramme holen können und dass man einfach da wirklich was anderes ist, dass man wirklich antastbar ist. Ich meine, es hat sich deutlich gewandelt, was auch die sozialen Medien angeht. Ich meine, ich glaube, fast jede Spielerin hat mittlerweile einen offiziellen Account, sei es Instagram, Facebook, Twitter. da ist schon deutlich mehr möglich, als es früher war. Man hat deutlich mehr Werbefläche auch als einzelne Spielerin, aber auch die Vereine müssen es mehr nutzen, diese medialen Möglichkeiten der Werbung. Und ja, wie gesagt, man muss einfach weiterhin Vorbild sein für kleine Kinder und für die Jugend. Ich erinnere mich noch ganz, ganz stark an den Moment, dass ich 1997 damals bei der WM in Sindelfingen im Glaspalast saß mit meiner damaligen, ich weiß nicht, D-Jugendtrainerin. Und ich habe das Spiel angeguckt und habe gesagt, boah, da will ich auch mal spielen. Und das war immer in meinem Kopf, das war immer mein Ziel. Und wenn Olympia kam, dann haben wir Olympia geguckt im Fernsehen. Und das war, ja, da will ich auch mal hin. Und das ist ganz, ganz wichtig weiterhin für die Spielerinnen, für die Zuschauer, um die Jugendspielerinnen an irgendwas zu binden, dass die Vorbilder haben.
Und ich meine, es steht jetzt auch ein Großturnier in Deutschland auch an, ne? Die es wir auch ja haben. Also von da kann man ja auch nochmal diese Bindung dann da auf jeden Fall schaffen, damit man halt wirklich so ein Hype, wie es jetzt halt beim Frauenfußball halt gibt, dann auch natürlich auf den Frauenhandball aufbauen kann, genau.
Richtig, ja.
Genau, super. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Laura Steinbach, dass du heute bei uns Gast gewesen bist und uns deine Einschätzung geteilt hast. Wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute in deinem Leben nach dem Handball. Natürlich hoffen, dass du auch den weiterhin verfolgst. Wir hoffen natürlich auch, dass alle unsere Zuhörer weiterhin uns weiter verfolgen und wir natürlich weiterhin über den Frauenhandball hier berichten. Das machen wir sowieso in unserer regelmäßigen Ausgabe und heute jetzt mal mit dieser Sonderfolge, wo wir uns einfach mal verschiedene Blickwinkel angeschaut haben, um ja mal zu gucken, was ist im Frauenhandball zu tun, damit der nächste Schritt international kommt. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezensionen schreiben bei Facebook oder bei iTunes oder Spotify, habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben. Ihr dürft natürlich aber auch schreiben und folgen auf Twitter, Facebook, Instagram mit dem Handle Anwurf, findet ihr uns dort jeweils und dann gibt es uns demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.